Verkaufen in Krisenzeiten. Diese fünf Dinge sind jetzt entscheidend. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und ja, die Marktlage ist aktuell ein wenig angespannt. Und jetzt erreichen mich ganz viele Fragen. Boah, was mache ich denn jetzt? Lohnt es sich überhaupt, einen Outreach an potenzielle Kunden gerade zu machen? Was soll ich tun? Und da habe ich mir gedacht, Mensch, da passt doch gut eine Podcast-Folge dazu. Und ich gehe es mit dir mal so durch, dass wir mal uns so die fünf wichtigsten Punkte anschauen. Und eine Sache ist mir hier ganz, ganz wichtig. Wir können die Situation, wie sie gerade auf der Welt ist, nicht wegdiskutieren, nicht wegreden. Und wir können auch nur die Dinge beeinflussen, die wir nun mal eben beeinflussen können. Und darum beziehen sich die Punkte, die ich dir hier nenne, auf deinen Einflussbereich. Und da musst du für dich prüfen, was kann ich mit meinem Angebot davon machen und für mich realistisch umsetzen. Und eine Sache ist hier ganz entscheidend. Jetzt kommt es mehr denn je. Ich finde es persönlich sowieso immer wichtig, dass es so ist. Es geht jetzt darum, Reduktion von Unsicherheit und Komplexität. Gehen wir es mal durch. Das erste Thema, Risiko reduzieren, anstelle von einfach so lustigen Nutzenversprechen raushauen. Warum? In schwierigen Zeiten, gerade wenn du an mittelständische Kunden oder auch an Konzernstrukturen verkaufst, dann geht's ja manchmal darum, sorry, wenn ich das so sage, um cover your ass. Also niemand möchte nachher gefragt werden, sag mal, warum hast du das jetzt entschieden? Man spricht ja in der Verkaufspsychologie von so zwei Seiten, der Annäherungsmotivation und der Vermeidungsmotivation. Und in schwierigen Zeiten werden die Menschen eher auf Schmerz vermeiden gehen, also eher in Richtung Vermeidungsmotivation drauf achten. Also geht's darum zu schauen, was kann ich an Risiko für den Kunden reduzieren und wie kann ich meinen Kunden einen leichten Einstieg ermöglichen? Also kann ich mein Produkt vielleicht so einen ersten Schritt ermöglichen, dass man ein kleines Vorprojekt macht, ein kleines Pilotprojekt startet, dann evaluiert, um eben zusätzliche Sicherheitsschlaufen einzuplanen. Also man kann erst einen Kick-Off-Workshop machen, dann schauen, geht's eins weiter oder es gibt erstmal eine Konzeptionsphase. Das ist natürlich, wenn du jetzt ein festes Produkt verkaufst, dann musst du natürlich überlegen, okay, was kann ich den Leuten anbieten, wo ich dann später vielleicht den Upsell mache und, und. Der nächste Punkt ist Komplexität reduzieren. Was meine ich dazu? Nur weil die Zeiten ein bisschen schwieriger sind, heißt es ja nicht, dass die Leute weniger Bedarf haben. Teilweise wird der Bedarf sogar noch größer. Und ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert. Bei einigen Produkten ist es ja jetzt schon, wenn die Lieferbedingungen immer knapper werden. Ja, dann gibt es ja manche, die dann sofort die Flinte ins Korn werfen und sagen, naja, wenn ich eh nicht weiß, zu welchem Preis ich was, wann, wie meinem Kunden anbieten kann, dann lohnt sich's ja gar nicht, mit den Kunden zu sprechen. Naja gut, wenn du nicht mit deinem Kunden sprichst, spricht der Wettbewerb. Und wenn der Kunde mit dir immer gesprochen hat, dann werden alle Wettbewerber, es wird für alle schwierig sein, hier einen konkreten Preis zu sagen, einen konkreten Liefertermin zu nennen. Dann kauft der Kunde bei wem? Ja genau, bei demjenigen, dem er vertraut. Und Vertrauen hat eben was damit zu tun, hatte ich schon Kontakt, weiß ich, wie du agierst, oder bist du der, der dann plötzlich so aus dem Karton springt und sagt, hallo, da bin ich, und der hat das erste Mal was von dir gehört. Also jetzt ist ein guter Zeitpunkt, mit deinen Kunden zu sprechen und nicht erst dann, wenn es zu spät ist. Und bitte, achte bei Angeboten drauf. Ich bin sowieso immer total irritiert, wenn Leute eine lange Bedarfsermittlung machen und dann Angebot in 4 oder 5 Varianten schicken. Jetzt ist es wichtiger denn je, einen ganz konkreten nächsten Schritt deinem Kunden anzubieten und nicht 12 Millionen mögliche Optionen, sondern biete eine klare Option an, und zwar eine Option, die passt, die du vorher auch mit deinem Kunden vorbesprochen hast und auf Machbarkeit überprüft hast. Weil eins willst du jetzt gerade nicht. Menschen in schwierigen Marktlagen neigen sowieso dazu, Entscheidungen zu prokrastinieren, weil sie sich unsicher sind. Wenn du jetzt noch zusätzliche Entscheidungsparameter einbaust und zusätzliche Optionen, dann zahlst du ja eher auf diese ganze Unsicherheit ein. Das heißt, du beschleunigst den Sales Cycle nicht, du verlängerst ihn unnötig. Also, lass das sein. Der dritte Punkt ist, gerade wenn es gerade ein bisschen so kribbelig ist, dann hilft Orientierung und auch Social Proof. Was meine ich damit? Jetzt sind Referenzen gefragt. Gibt es Lookalikes in der Branche? Gibt es aussagestarke Rezensionen von dir auf Google? Gibt es Leute, die man anrufen kann? Gibt es Testimonial-Videos? Also sorge dafür, dass dein Kunde die Chance vielleicht sogar hat, mit anderen bestehenden Kunden mal zu sprechen oder dass du aussagekräftige Testimonials und Referenzen hast. Und möglicherweise kannst du es ja, je nachdem wie hier die Verschwiegenheitsvereinbarungen sind, kannst du ja auch in einem Sales Call mal sowas droppen wie, ja, da hatte ich erst letztens jemand, der ist in der gleichen Branche wie Sie unterwegs, ohne hier einen Namen zu nennen. Die hatten den und den Punkt und da gehen wir genau so vor, dass wir hier zunächst mal ein Vorprojekt haben, dann evaluieren wir hier die Ergebnisse und erst dann entscheiden wir auf Grundlage dessen, was für ein Budget ist nötig und welche Schritte braucht es überhaupt, um hier nicht unnötig loszulegen. Wenn Sie das so hören, wie klingt denn das für Sie? Dann gibst du jemandem eine Orientierung durch eine Referenz und zeigst, was andere Kunden in der Branche machen. Achtung, wichtig dabei, es sollten echte Beispiele sein. Du solltest dazu bloß nicht dich dazu hinreißen lassen, wenn etwas der Verschwiegenheit unterliegt, dann diesen Kunden ganz konkret zu nennen, genau zu sagen, was du machst, wenn dir das vertraglich verboten ist. Weil das Ding fällt dir dann früher oder später auf die Füße und tut dann umso mehr weh, wenn die Lage gerade angespannt ist und du auch noch das Vertrauen, was du dir mühsam aufgebaut hast, hier mit einem Kunden verlierst. Also schau, hast du Referenzprojekte, lass die gerne mal fallen. Du musst ja nicht jeden Kunden namentlich nennen. Es reicht ja nur, wenn du über die Branche sprichst und über ähnliche Probleme, wenn es dadurch nicht erkennbar ist. Dann wichtig, es geht in so einer Lage weniger darum, was kostet das, sondern vielmehr, ist es denn kaufmännisch sinnvoll, das jetzt zu machen? Und hier brauchst du einfach Argumente. Ich erlebe das immer wieder, wenn ein Kunde dann am Zögern ist oder sagt, boah, brauche ich das? Was würden Sie mir denn dann empfehlen? Dann wird manchmal reagiert mit Rabatten. Also das ist jetzt auch keine Verkaufstaktik mehr. Das ist einfach nur eins, das ist Verzweiflung. Also nur weil ein Kunde eine Investition hinterfragt und von dir vielleicht ein paar Argumente sucht, wie er das an die nächsthöhere Ebene kommunizieren kann, wie er das intern rechtfertigen kann und du nur mit einem Rabatt argumentierst, das funktioniert in solchen Zeiten nicht, weil das beantwortet ja nicht die Frage, ist das gerade ökonomisch hier sinnvoll oder nicht. Also gib deinem Kunden Gründe. Und wenn du da noch ein bisschen zu dünn aufgestellt bist, naja, dann lohnt sich hier eine Recherche aus der Perspektive deines Kunden, dass du hier gute Argumente bringst. Und last but not least, der fünfte Punkt, sowieso immer wichtig im Verkauf, jetzt umso mehr in solchen Phasen. Vertrauen, Vertrauen und nochmal Vertrauen. Vertrauen ist sowas wie ein Entscheidungskatalysator für dich. Weil wenn die Märkte unsicherer werden, wird Vertrauen zur eigentlichen Währung im Vertrieb. Das heißt, warum sollte dein Kunde gerade dir glauben und dir vertrauen? Hast du darauf eine Antwort? Wenn nein oder wenn die Antwort schwammig ist, dann überleg dir ganz genau, warum. Guck hier auch nochmal auf Punkt 3, das Thema Social Proof, weil du dich möglicherweise total gut in der Branche auskennst, weil du dieses Problem schon ganz häufig gelöst hast, weil dein Produkt hier der optimale Match ist, weil, also hast du diese Gründe parat. Weil in einer Krise zeigt sich immer eins. Hast du bis jetzt nur bedient und die gute Marktlage ausgenutzt oder kannst du wirklich, wirklich verkaufen? Solltest du da Fragen dazu haben, dann weißt du, dann kannst du dich immer an uns wenden und wir helfen dir gerne. Wir bieten regelmäßig Verkaufsausbildungen aus, die sich auch in Krisen bewährt haben. Ich mache das ja jetzt auch schon eine Weile, bin schon durch die ein oder andere Krise durchgeschippert und ich kann mich auch noch gut erinnern, wie der eine oder andere Dienstleister mit mir umgegangen ist. Und gehen wir es doch mal an den 5 Punkten, die ich dir jetzt vorgestellt habe, durch. Risiko reduzieren für den Kunden, also vielleicht auch Unsicherheit wirklich kommunizieren oder einfach auch sehr transparent sein mit der Situation, wie sie aktuell ist. Komplexität reduzieren, nicht noch mehr und kompliziertere Optionen aufbauen, sondern weniger und das, was es gerade braucht. Dann Orientierung schaffen durch Social Proof, also den verkaufspsychologisch externen Filter nutzen. Das heißt, viele Kunden dieser Branche oder mit meinen Kunden oder was wir gerade für Firmen in ihrer Situation besonders wichtig wird, was mir hier gespiegelt wird, sind folgende Punkte. Wie erleben Sie das? Also arbeite mit sowas. Dann den Wert kommunizieren, also auch eine Begründung haben, ist das gerade ökonomisch sinnvoll? Und last but not least, Vertrauen. Das heißt, aus welchen Gründen lohnt es sich für deine Kunden, dir jetzt gerade zu vertrauen? Was spricht da dafür? Auf diese Fragen brauchst du Antworten. Ich erzähle dir gerne mal ein paar Beispiele. Ich kann mich noch gut erinnern, damals, als die Dotcom-Blase geplatzt ist. Das ist schon eine Weile her. Da erinnere ich mich noch gut dran. Ich war damals, da war ich noch im Studium, hatte mich gerade selbstständig gemacht. Es lief auch ganz gut. Und ich war bei zwei verschiedenen Banken. Bei der einen Bank war ich so mit meinem Unternehmen und mit einem kleinen Aktiendepot. Und bei der anderen Bank war ich hauptsächlich privat und hatte auch ein paar vereinzelte Werte im Depot liegen. Und es war so lustig. Die eine Bank, die war immer sehr, sehr proaktiv. Wenn dann meine Provisionen aufs Konto eingingen, dann kam mehr oder weniger am nächsten Tag schon Anruf, ja, was man jetzt mit dem Geld machen könnte und viele, viele tolle Ideen. Die andere Bank hat auch immer ein bisschen geguckt. Der große Unterschied kam, als es schwierig wurde, als das Depot nur eine Richtung kannte und zwar abwärts und das in einer ziemlich schwindelerregenden Geschwindigkeit. Ich rief dann bei meiner einen Bank an und habe den Kollegen, der sonst immer so proaktiv war, habe ich einfach nicht erreicht. Also der war nicht greifbar. Der war so, zack, Kopf in den Sand. Die andere Bank hat tatsächlich, ich habe die noch nicht mal angerufen, weil da hatte ich tatsächlich nicht so viel rumliegen, die haben zum Hörer gegriffen, haben mich angerufen. Und das war ganz sicher ein bisschen so der Gang nach Canossa. Das war kein angenehmes Gespräch. Und so ist er auch angestiegen. Und sagte, ja, Herr Bolela, ich weiß, das ist heute kein angenehmes Gespräch. Und wenn Sie in ein Depot reinschauen, ist es bestimmt nicht angenehm. Die Situation für uns stellt sich wie folgt dar. Und hat er die Situation aus ihrer Sicht mal dargestellt, hat auch nichts schön geredet, hat natürlich auch gesagt, ja, und ich sehe auch die Entwicklung. Wir sehen hier aktuell keinen Anlass, dass sie jetzt irgendwie wild was verkaufen. Über was man nachdenken könnte, ist A, B, C. Wie sollen wir da vorgehen? Das heißt, der hat die Krise nicht wegdiskutiert, der konnte mir auch nicht so hundertprozentig mega helfen. Und gleichzeitig, er war da. Er war transparent, er war sehr offen. Und jetzt rate mal, wenn du diesen Podcast hier so hörst, wer war nachher meine Geschäftsbank? Ja, genau, richtig. Ich habe von der einen Bank zur anderen dann gewechselt, weil ich gemerkt habe, und das ist in Beziehungen so, das ist in Liebesbeziehungen so, das ist in Freundschaften so und auch in Geschäftsbeziehungen. Das heißt, in guten wie in schlechten Zeiten. Und gerade in den schweren und in anspruchsvollen Zeiten, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und jetzt ist die Frage für dich, zu welchem Team möchtest du gehören? Möchtest du zu denen gehören, die sagen, ach, das bringt ja gerade alles eh nichts, ich ducke mich weg? Und wenn du jetzt hier Vertriebsleiter bist oder Unternehmer, Unternehmerin, Geschäftsführer, Geschäftsführerin, und einfach sagst, naja, klar, jetzt, wo du es gerade so ansprichst, ich merke jetzt gerade deutlich, mein Vertriebsteam hat gerade mehr Ausreden, als dass sie Schlagzahl und Schlagkraft beim Kunden haben, dann sollten wir uns vielleicht mal unterhalten. Dann sollte man nämlich frühzeitig agieren und nicht dann, wenn der Druck schon riesig, riesig groß ist und alle total im Stress sind, weil dann lernt sich's einfach nicht mehr so gut. Das heißt, frühzeitig agieren, die Leute frühzeitig aufstellen und empowern und auch die nötigen Skills an die Hand geben, um durch so eine Phase durchzukommen. Weil, mal Hand aufs Herz, die letzten Jahre waren sehr, sehr easy im Vertrieb. Wo sollte ich denn da lernen, mit Widerstand umzugehen und auch in einer anspruchsvollen Situation zu verkaufen? Und wenn mein Vertriebsteam das nicht mehr kann, ist ähnlich wie im Fitnessstudio. Da sprechen auch viele von der Vergangenheit, was sie früher mal alles gedrückt und gezerrt und gehoben haben. Naja, wenn du jetzt lange nicht mehr trainiert hast, die Erfolge von gestern sind halt eins, die Erfolge von gestern. Die sagen noch nicht so viel über die Zukunft aus. Das heißt, wenn du nicht trainiert hast, wenn dein Verkaufsmuskel nicht on fleek ist, wie sollst du dann mit dem höheren Widerstand umgehen? Darum mein ganz klarer Appell, mach jetzt irgendwas, trainiert das, sprecht's durch. Und bitte nicht nur auf einer Metaebene, sondern ganz operativ. Wie gehe ich mit Einwänden um? Wie gehe ich mit Verhandlungsversuchen oder Nachverhandlungsversuchen meiner Kunden um? Wie gehe ich mit einer schwierigen Liefersituation an? Auf die Fragen brauchst du jetzt Antworten, und zwar operative Antworten und nicht welche auf einer Überschriftenebene, damit du als Vertriebler oder dein Vertriebsteam auch Antworten für deine Kunden hat. Weil die werden, wenn es gut läuft, werden sie es fragen. Wenn es schlecht läuft, sagen sie einfach gar nichts und kaufen dann bei dem Wettbewerber, der in dem Moment gerade da ist und der seinen Job im Beziehungsaufbau und in der Reduktion von Unsicherheit und Komplexität richtig gut gemacht hat. In dem Sinne, ich bin raus. Ich wünsche dir umsatzstarke Tage, dass du gut durch diese Phase kommst. Wenn du Hilfe brauchst, weißt du, wo du uns findest. In dem Sinne, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast. Und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir eine 5-Sterne-Bewertung da, hinterlass einen Kommentar und vor allem abonniere diesen Kanal, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn du jetzt das Gefühl haben solltest, dass du jemanden kennst, der diesen Content auch unbedingt erfahren sollte, dann teil den mit ihm, weil Sharing is Caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.